ihr Lieben. Es ist ein weiterer heiterer Tag in Beverly Hills.
Was zur Hölle war das?
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholt und Anna Wollner.
Ja, nee, das war noch gar nichts bisher. Es fängt ja gerade erst jetzt in diesem Augenblick an.
Das Wiedersehen mit einer Kultfigur aus den 80er Jahren, da als ich noch gar nicht auf der Welt war. Eddie Murphy. Sekunde.
Mhm, ja.
Ich war
ja
zwischen 0 und 1, als Eddie Murphy, als Axel F., Detective Axel Foley, alias der Beverly Hills Cop, arbeitete, agierte, auftauchte. Jetzt ist er zurück, es ist der vierte Teil insgesamt, 30 Jahre nach dem dritten. Wir gucken rein und haben dazu mit den Neulingen an Bord, nämlich mit Joseph Gordon-Levitt und Kevin Bacon gesprochen. Kommt warum auch immer nicht ins Kino, sondern direkt ab heute zu Netflix.
Trotzdem ist da natürlich auch was Neues im Kino, und zwar von Yorgos Lanthimos mit Emma Stone und Willem Dafoe. Und trotzdem ist Kinds of Kindness so wirklich ganz anders geworden als zuletzt Poor Things Anfang des Jahres.
Ja, außerdem sind Maren Eggert und ihre Regisseurin Hannah Slack bei uns. Kein Wort heißt der gemeinsame Film, der uns sehr an Cate Blanchett und Nina Hoss erinnern wird.
So, und als ob ihr damit nicht schon überfordert genug wärt, hätten wir dann auch noch den neuen Film von Richard Linklater im Angebot, A Killer Romance. Auch da gucken wir in dieser Ausgabe noch rein, aber selbstverständlich, first things first. Ich mach mal eben kurz die Tür auf und lasse einen guten alten Bekannten rein.
Naja, ich bin nicht das erste Mal in Beverly Hills.
Ja, das konnte ich sehen. 84, 87 und dann 94. Aber die Welt hat sich verändert.
Was führt Sie wieder nach Beverly Hills?
Mein Freund Billy hat mich angerufen. Er steckt in Schwierigkeiten.
Was willst du von mir?
Ich will, dass du wieder anfängst, ein Cop zu sein. Wir müssen was unternehmen.
Axel, wenn du städtisches Eigentum demolierst, dann...
Sie fahren einen Schneepflug?
Ja, wir fahren einen Schneepflug. Wo liegt das Problem?
Wir müssen sehr weit zurückspulen.
Bis ins Jahr 1984, ganz genau, als ein gerade mal 23-jähriger Eddie Murphy mit Beverly Hills Cop endgültig zum Superstar wurde. Zuvor hatte er nur 48 Stunden gemacht, 1982. Da hatte er noch Nick Nolte als weißen Co-Star unmittelbar neben sich, also so gleichberechtigt. Und hier, das kann man schon so sagen, wurde er dann zum ersten schwarzen Hollywood-Star als alleiniger Leading Character in einer Actionkomödie. Die waren nämlich sonst in den 80ern fast ausschließlich in weißer Hand, und sowas wie Police Academy, würde ich sagen, zählt nicht. Das war ja nun wirklich mehr so Ensemblefilm, und darüber hinaus die schwarzen Charaktere übelster Type, beziehungsweise kann man fast schon sagen Racecast damals.
Ja, und jetzt komme ich noch mit angewiesenem Wikipedia-Wissen ums Eck. Tatsächlich sollte bei Beverly Hills Cop Sylvester Stallone die Hauptrolle spielen. Der war dem Studio dann aber irgendwann zu teuer, und Eddie Murphy hat einfach nicht so viel gekostet, und deswegen ist das geworden. Für die alle von unterm Stein müssen wir noch mal kurz klären, was war Beverly Hills Cops nochmal?
Das war ein Erfolgsrezept alias Jerry Bruckheimer, auf den wir noch zu sprechen kommen werden, aus Gründen. Axel Foley war damals 1984 ein junger Cop aus Detroit, der auf Umwegen in L.A. landet, um dort undercover, auch unerlaubt, weil nämlich suspendiert, in einem Fall zu ermitteln, der am Ende ja auch ihn aus der Patsche hauen soll. Das Markenzeichen der Filme war dabei, ist eigentlich bis heute, dass Axel sich immer wieder in Situationen bringt, eigentlich ganz klassisches Zimmertheater, so wo er eine Tür aufmacht und in einem Raum steht plötzlich, in dem er nichts zu suchen hat. Also Beispiel: Tür auf und drinnen sind lauter schwer bewaffnete Gangster, die ihn anstarren. Also muss er improvisieren, und zwar wirklich von damals bis heute.
Leute, das ist echt peinlich. Lieber werde ich verhaftet, weil ich mich der Festnahme widersetze, als in dieses gottverdammte Spielzeugauto zu steigen. Ihr seht aus wie Lego-Cops.
Ja, das Ganze war deshalb so erfolgreich damals, weil Eddie Murphy ja Stand-Up-Comedian war, hauptberuflich, bevor er dann angefangen hat, Filme zu drehen, und da vor allem auch für seine sehr lustigen Improvs bekannt war. Also hat er das in den vielen Szenen der Filme beim Dreh eben auch gemacht. Tür auf, falscher Raum, Impro-Go und halt lustig.
Ja, dieses Mal bringt ihn eine Familienangelegenheit von Detroit nach L.A. oder nach Beverly Hills, um genau zu sein. kennen, Axels Tochter, mittlerweile erwachsen. Die hatten jahrelang keinen Kontakt, also ein etwas schwieriges Vater-Tochter-Verhältnis. Sie ist Anwältin und verteidigt jemanden, der unter Verdacht steht, einen verdeckten Ermittler bei der Polizei ermordet zu haben. Besonders einfallsreich ist der ganze Plot nicht. Die Nummer geht in Teil 4 jetzt für dich trotzdem auf?
Absolut, ja. Und zwar genauso gut wie Top Gun 2. Und damit sind wir, wie vorhin kurz angekündigt, wieder bei Produzent Jerry Bruckheimer, dem alten Fuchs, der ja für beide Franchises verantwortlich ist. Als so ein bisschen, als hätten sie Top Gun 2 als Blaupause genommen, funktioniert auch Beverly Hills Cop Axel F, wie der vierte Teil heißt, aus denselben Gründen.
Bei dieser Theorie bin ich jetzt wirklich sehr gespannt.
So, Frau Wollner, erinnern Sie sich bitte an Top Gun 2.
Jawohl.
Wir versetzen uns gemeinsam zurück. Erste Szene des Films spielt an einem Hangar. Schnell geschnittene Bilder von startenden und landenden Kampfjets und dazu im Hintergrund der Soundtrack Danger Zone. So, haben wir wieder im Kopf alle, ne?
Ja.
Für die, die es nicht kennen, überhaupt nicht störend oder unpassend, denn natürlich war das all die vielen Jahre später der Original-Soundtrack aus dem allerersten Film, der dann nochmal gezeigt worden ist. Für die Fans allerdings war es natürlich der erste nach 36 Jahren, der erste krasse Gänsehautmoment überhaupt. Es war der Link, die Brücke, könnte man sagen, zurück zum Original, und das Gefühl war in einem Fingerschnippen wieder da. So, von da an war dann der ganze Film ein einziger Fanpleaser, der aber auch ein neues Publikum nicht außen vor lässt. Also Nostalgie meets Selbstironie, wenn man so möchte. Und das ist hier wieder exakt das Bruckheimersche Erfolgsrezept. Das heißt, der Film startet, Axel Foley cruist immer noch Cop, also bis heute, durch sein Detroit und im Hintergrund läuft, nein, nicht etwa jetzt zuvor schon Axel F. von Harold Faltermeyer, also dieses berühmte Synthesizer Melodie-Ding da, was jeder kennt, sondern es läuft der Hit aus Beverly Hills Cop, nämlich The Heat Is On. Axel F. kommt dann später erst bei der ersten Gangster-Szene, kriegt dann also quasi auch so einen richtigen roten Teppich ausgerollt, damit das Ding richtig wirkt. Aber was ich sagen will ist, du hast die Eröffnungsszene des Films, du hast The Heat Is On, das ist das Äquivalent zu Top Gun 2 und Highway to the Danger Zone. Und das, finde ich, sorgt dafür, dass dieses Gefühl aus den 80ern sofort rüber transportiert wird ins Heute.
Aber das würde ja heißen, wenn ich jetzt deiner Theorie richtig gefolgt habe, das ist alles einfach nur Copy and Paste.
Das ist Copy and Paste, aber so wirkt es nicht. Und das ist der Clou. Die haben, finde ich, am Ende nur ein wirksames Erfolgsrezept genommen und haben es aber adaptiert. Funktionieren tut's einfach, weil Eddie Murphy, genau wie Tom Cruise in seiner Rolle, immer noch authentisch ist. Also er ist wirklich immer noch Axel Foley. Er sieht ebenfalls wie Tom Cruise auch deutlich jünger aus,
was
als er ist.
Was machen die da immer in
Ich habe keine
das ist
Ahnung.
Unglaublich.
Aber kurz mal angesprochen, ich weiß nicht, ob sie exakt selber Jahrgang sind. Ich weiß, bei Eddie Murphy, der ist Jahrgang 61, der ist nämlich jetzt 63. Und Tom Cruise ist
auch so um den Dreh?
Um den Dreh. Also die sind wirklich ungefähr gleich alt und sehen gleichermaßen deutlich jünger aus, als sie sind. Und das ist einfach schön, weil trotz der Identifikation, die sofort wieder da ist, da jede Menge Selbstironie und Augenzwinkern drin ist zwischen Cops, Gangstern und Verfolgungsjagd.
In der Mitte gibt's keinen Gurt.
Scheiß auf den Gurt, Mann! Wir gehen aufs Ganze!
Kurzer Funfact am Anrande, Tom Cruise ist Jahrgang 62, er ist also ein Jahr jünger als Eddie Murphy, er darf eine Falte weniger im Gesicht haben.
Ist okay.
Und, aber um jetzt wieder zu Beverly Hills Cop zurückzukommen, was ich auch so grandios finde, sie haben halt wirklich die alte Gang wieder zusammengebracht.
Und das ist die Kirsche auf der Torte, absolut. Ja, es ist die Originalcrew und zwar nicht die von vor 30 Jahren, sondern von vor 40 Jahren wieder zusammen. Da waren nämlich einige beim dritten Teil schon nicht mehr dabei, habe ich nochmal nachgelesen. Es gab zum einen Zeitgründe, die dagegen sprachen und auch manche wollten auch nicht mehr dabei sein. Aber wirklich die Originalcrew aus dem allerersten Film ist wieder mit dabei. Und da gibt es Szenen, da kommen einem wirklich Tränen der Freude und der Rührung gleichzeitig. Und das sind dann halt die echten Fanpleaser, die aber auch natürlich voll ihren Platz im Film verdient haben. Plus die neuen bereits angesprochen, Kevin Bacon und Joseph Gordon-Levitt in ich sage mal, leicht bis etwas weniger durchschaubaren Rollen, aber zu denen kommen wir ja noch.
Ja, dein Fazit klingt vermutlich nach der Lobeshymne eines Fanboys.
Ja, absolut. Bis auf eine Ausnahme.
Oha, jetzt kommt's.
Hören wir uns bitte nochmal kurz an, also kurz Axel Foley an, wie er bei uns klingt.
Ich hatte irgendwie nicht auf dem Schirm, dass du nicht fliegen kannst, Anna. Sonst hätte ich mir was anderes einfallen lassen.
Ja, ich wollte es extra nicht sagen, aber das ist dann doch eine krasse Veränderung.
Ja, der legendäre deutsche Synchronsprecher Randolph Cronenberg, also wirklich die markante deutsche Stimme von Eddie Murphy, der ist ja leider 2007 verstorben. Dafür kann nun keiner was. Irgendjemand musste den Job also übernehmen und das macht seitdem ausgerechnet Dennis Schmidt-Voss. Der ist auch ein guter Synchroner, aber bei uns halt total gebrandet mit Ryan Reynolds. Und das, also Axel Foley auf dem Screen zu sehen, aber gleichzeitig gefühlt Deadpool zu hören, das geht wirklich leider überhaupt gar nicht. Also weil man die eine markante Synchronstimme von früher halt noch so im Kopf hat, die andere aber auch so präsent ist durch die ganzen Deadpool und die anderen Ryan Reynolds Filme. Also bitte hier einmal kurz Menü, Einstellungen, Sprache, Englisch, Original. Bitte das machen, denn ansonsten ist das hier 80er Action-Komödie, Nostalgie at its best. Der Film liefert alles, was ich von Beverly Hills Cop erwartet habe. Also ich finde, hiernach könnte man sogar noch einen fünften machen, müsste man aber auch nicht. Es ist wirklich alles gut, so wie es ist. Und ich meine, sowieso sollte es nochmal 30 Jahre dauern bis zum nächsten Teil, wird es auch für den fittesten Eddie Murphy irgendwann ein bisschen eng.
Naja, aber also so wie der jetzt aussieht, geht er dann als Mitte 70 durch.
Genau, würde er mit Anfang 90 wahrscheinlich dann immer noch Anfang 70 durchgehen. So, warum hast du mit dem eigentlich nicht gesprochen, meine liebe Anna?
Ich glaube tatsächlich, dass er gar keine Interviews gemacht hat oder wenn nur so ausgewählt. Ich habe mich auch nicht wirklich drum bemüht, weil ich dachte, Joseph Gordon-Levitt und Kevin Bacon, mit denen ich dann ja gesprochen habe und mit Kevin Bacon tatsächlich das erste Mal in meiner mittlerweile 60-jährigen Karriere, habe ich gedacht, kann ich auch mitleben.
Dann lass uns doch mal bitte mit dem Jungspund anfangen, also mit Joseph Gordon-Levitt, der ist Jahrgang 80. Der war nun damals wirklich noch viel zu jung fürs Original.
Ja, fand ich auch, Jahrgang 83, aber er hat natürlich eine perfekte Ausrede, warum er den Film trotzdem in den 80ern gucken konnte.
I remember watching it when I was a little kid. Probably too young to be watching it, to be honest. But my older brother really loved Eddie Murphy on Saturday Night Live. And in his stand-up and in his movies like Beverly Hills Cop. And you know, what your older sibling like takes on a certain ultra-cool mystique. And so when I got the chance to be, you know, the new sidekick opposite Eddie Murphy in Beverly Hills Cop, I was thrilled. And you're right, they are big shoes to fill. In fact, I think one of the very first melodies I ever learned to play on a piano was the Beverly Hills Cop theme song, Axel F. Du, 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 du.
Nein, ich summe jetzt nicht mit, das erspare ich dir und euch. Dankt mir einfach später nach.
Warum denn? Das Schlimme ist ja, ich hätte natürlich gerne bis zu diesem Zeitpunkt schon 48 Mal diese berühmte Melodie eingespielt, aber das ist halt so ein Ding mit den Podcasts und der GEMA und Originalmelodien und so, wenn es keine Filmszene ist, die wir euch natürlich vorspielen dürfen, wäre es wahnsinnig schwer, hier ein einzuspielen. So, jetzt habe ich mich zum Horst gemacht, nicht du.
War mein Ziel.
Ich konnte das deshalb so fehlerfrei vorsummen, weil ich Beverly Hills Cop, also alle drei Teile zusammen, ungefähr 481.967.892 Mal gesehen habe. Ich kann die Musik nicht nur summen, ich könnte sie vermutlich auch rülpsen oder ja, mit ein bisschen Übung, das andere vielleicht auch. Warum aber zum Teufel, habe ich mich auch jetzt nochmal gefragt, funktioniert das bis heute so gut und auch bei so vielen?
Joseph Gordon-Levitt hat darauf eine philosophische, aber vermutlich auch wahre Antwort.
I think it worked so well for me as a kid, like I said, because my older brother loved it. I think it worked so well for the world, because Beverly Hills deserves to be made fun of. Beverly Hills is a neighborhood of Los Angeles that's centered around the flaunting of excess wealth. And this is not a good part of human society. It's the kind of neighborhood that exists in, I think, every big city in the world. It's something we ought to probably collectively as human beings, like, try to handle. You know, that the more that we worship money for money's sake, the more that we perpetuate various inequalities and tragedies that go on all over the world. So obviously, this is not what Beverly Hills Cop is about on the surface. But I think underneath, part of what really resonates with people is just getting to take the piss out of these ultra-wealthy neighborhoods like Beverly Hills. And so Eddie Murphy, who plays a cop from Detroit, who comes to Beverly Hills and is sort of the fish out of water there, people really resonate with him coming in and being like, what is wrong with all of this?
Das denke ich mir auch immer, wenn ich mal in Beverly Hills unterwegs bin.
Hatte er denn irgendwie auch Angst, denke ich gerade, weil er ja eigentlich auch nicht so der Typ dafür ist, sowas zu machen? Hatte er Angst, auch auf die Fresse zu kriegen, weil er nun gerade wirklich alles ein Reboot kriegt?
Er ist da pragmatischer rangegangen. Es machen halt alle, aber nicht alle reden drüber.
People talk about reboots and comebacks, but this is not new, guys. Like, Shakespeare was not the first one to tell the story of Romeo and Juliet. And Walt Disney was not the first one to tell the story of Cinderella. And The Wizard of Oz with Judy Garland was not the first version of The Wizard of Oz. This is how stories work. Even way before the existence of motion picture technology, people are always retelling stories. That's not a bad thing. Now, granted, in today's movie industry, there is a sort of a mercenary tendency to just try to put something out that might make money, and you can feel it when these products come out that don't have a heart and a soul to them. But I don't think the problem is that you're telling a story that's based on something that's come before. I think the problem is that the people making the movie might not have a real sincere care for what they're doing and are just trying to make money. This movie, Beverly Hills Cop, there is a certain heart and soul to it. And I think this is why audiences love it. You can feel it, and it's really all starts with Eddie. Whenever I've said to anybody, oh, I'm in a new Beverly Hills Cop movie, nobody has said, oh, reboots, so many reboots. Everyone's always like, yeah, great, cool. That's so great that Eddie's finally doing Axel Foley again.
So, Joseph Gordon-Levitt, der war nun gerade 4, als der Film rauskam. Nee, hast du nicht gesagt, er ist Jahrgang 83, so wie andere Menschen auch?
Nein, er ist Jahrgang 80.
Ja.
Da war er 4, als der Film rauskam, und ich bin Jahrgang 83.
Das passiert mir seit Jahren. Ich verwechsle dich immer mit Joseph Gordon-Levitt.
Es passiert vielen, ja.
Das
bist du nicht der Einzige?
Beruhigt mich ein kleines bisschen. So, der war also nun 4, als der Film rauskam. Kevin Bacon dagegen nun wirklich schon ein bisschen älter. Der hat ja 84, als Beverly Hills Cop rauskam, bereits in einem anderen heutigen Klassiker mitgespielt, nämlich Footloose. Also was ist mit dem los? Reitet der jetzt so eine Nostalgiewelle?
Er hofft nicht, denn so richtig nostalgische Gefühle bekommt er gar nicht.
I don't really think about the 80s that much, frankly. This is the first year that it's really started to come back, rushing back at me, and it's for a number of reasons. First off, this year is the 40th anniversary of Footloose. It's also the 40th anniversary of Beverly Hills Cop, obviously, because they both came out in 1984. So there's a lot of questions about that, and I've had to sort of like think back, and I've been in situations where I've had to be, you know, kind of reminiscent about Footloose. I also did a movie that takes place in 1985 called Maxine while we were on the set shooting it, everything was created to look exactly like the 80s. So I was kind of having this, and it was shot in Hollywood. So I was sort of having this weird kind of flashback in that situation. But in general, I don't ever really feel nostalgic for another era. There's things that I appreciate about an era, you know, whether it be, you know, the music or, you know, thinking about where my life was at that time. But I don't have that much of a rearview mirror. I'm mostly still looking down the road.
Er guckt nach vorne, nicht nach hinten, meint aber auch, dass sich in den letzten 40 Jahren einfach ziemlich viel verändert hat beim Filmemachen, natürlich zum Guten.
Well, I think the biggest difference is 35mm versus digital, obviously. You know, when we were filming in the 80s, they were probably the biggest mags that you would use be a 1,000-foot magazine of film. You were constantly having to change film reels and stop and put a new wait for the camera to be loaded, and film was expensive. So there was a lot of talk about, you know, not wasting film and cutting film, and nowadays you could just turn that thing on and just let it run, and these cards hold so much information. And as a result, a lot of people will push back on this and say, but it doesn't have the same quality, or it doesn't have the same warmth or whatever if you're not shooting film. From an actor's standpoint, I think digital is great because you can kind of walk in and walk out and not feel the same sort of like pressure that you have to get it right in between action and cut every time. So that's a big, big difference in terms of making films. The other thing that I would say is another positive is that I think there's a lot more emphasis on safety. We still have a ways to go in terms of that, but I'm a big proponent of the fact that safety is a very important thing on a set. Physical safety, but also the emotional safety of the people who are involved with making the film. Because no movie is worth someone feeling abused or being put into a situation where they go to work and they're not feeling, you know, taken care of. I think that we've, to a certain extent, woken up about that and, you know, come a little farther.
Also bei mir schlägt die Nostalgiewelle volle Kanne zu Buche. Ich glaube, das ist deutlich geworden.
Nee, sag's bitte nochmal.
Also ich könnte nochmal sagen, dass bei mir die Nostalgiewelle voll zu Buche schlägt. Ich bin ein großer Fan. Ich habe dir noch gar keine so richtige, wirkliche Meinung abgerungen zum Film. Du hast ihn ja schließlich auch gesehen.
Ich habe ihn auch. Schön, dass du es merkst.
Ja, ich habe gerade gedacht, warte mal, ich kann doch dich hier nicht rausgehen lassen aus der Nummer, ohne dass du mal gesagt hast.
Nee, ich gucke die Filme nicht. Ich spreche einfach immer nur mit den Menschen. Sicheres Auftreten, meine völlige Ahnungslosigkeit. Ich habe den Film tatsächlich auch schon zweimal gesehen, weil ich beim ersten Mal so abgelenkt war, dass ich ihn dann nochmal geguckt habe, weil
du hast beim ersten Mal nicht verstanden, sei
ehrlich. Ja, ich war so. Ich fand so ein bisschen, hatte ich das Problem, das hatte ich auch neulich bei irgendeinem anderen Film, dass du sofort wusstest, wer der Maulwurf bzw. der Böse ist.
Jetzt mach doch den armen Piep, Piep nicht so schlecht.
Das fand ich so ein bisschen, wo ich so dachte, ja, okay, ich hab's verstanden.
Ja.
Aber ansonsten, also für mich, ich weiß, ich war in den 80ern in Windeln mit dabei, da würden jetzt andere sagen, das gilt nicht. Ich hatte auch Gefühle.
Sagt man, das giltet nicht.
Das giltet nicht. Ja. Ich hatte auch Gefühle. Ich fand's auch, also ich hätte ihn mir jetzt auch kein zweites Mal angucken müssen und hab's trotzdem getan.
So?
Ich habe mich schon auch unterhalten gefühlt und ich kann verstehen, warum du jetzt die nächsten Wochen so dittenderweise durchs Leben gehen
verstehst
wirst.
Du verstehst meine leuchtenden Augen. Jawohl. Und meine aktuelle Spotify-Playlist. Komischerweise ein Filmsoundtrack. Beverly Hills Cop, XLF, der vierte Teil der Reihe, ist ab heute, ab diesem Mittwoch, heute dem 3. Juli 2024 auf Netflix und da könnt ihr ihn euch in die Augen hineintun.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
So, kommen wir zu einem, der, glaube ich, in seinem Leben noch nicht so wahnsinnig viele Berührungspunkte mit Jerry Bruckheimer hatte. Zumindest würden seine Filme jetzt nicht unbedingt in die Auswahl dieses Produzenten reinpassen. Denn er hat Filme gemacht, Before Sunrise, Sunset, Midnight, Afternoon, Good Morning. Das fulminante Langzeitporträt Boyhood hat er auch gemacht, ein Film, den er über 18 Jahre gedreht hat. Meine Fresse. School of Rock, die Rede ist von Richard Linklater. Ein Star der Independent-Szene, bis er ein Superstar geworden ist, könnte man sagen. Und der hat jetzt was Neues am Start. Einen Film, der ja Hitman eigentlich heißt, auf Deutsch aber logischerweise A Killer Romance. Ich habe kurz drüber nachgedacht, ob die Lösung dieses Rätsels vielleicht darin liegt, dass Hitman 2007 ein dermaßen beschissener Film mit Timothy Olyphant gewesen ist, dass einfach seitdem laut deutschem Filmgesetz, echt? Filmrecht, nie wieder ein Film so heißen darf. Ja, und deshalb also Hitman bei uns ersetzt werden musste durch A Killer Romance. Der lief letztes Jahr in Venedig, Frau Wollner.
Jawohl.
Fast ein bisschen unter dem Radar.
Ja, also ich war nicht in Venedig, aber man hat viel über einen anderen Killer, Serienkiller-Film gehört, nämlich hier dieses David Fincher-Ding mit Michael Fassbender. Und Richard Linklater hat immer so ein bisschen das Problem, unterzugehen und das vollkommen zu Unrecht.
Ja, absolut. Es geht, wie es der Originaltitel sagt im Film, um den Beruf des Hitmans, also des Auftragskillers. Augen auf bei der Berufswahl, das hat schon bei uns nicht immer so richtig gut geklappt. Was gehört denn bitte, liebe Anna, zum Job eines Hitmans, außer jetzt mal das pro forme, nämlich Leute umzubringen?
Also Leute umbringen natürlich, wobei ich hier der Ehrlichkeit halber sagen muss, erstmal nur die Bereitschaft zu signalisieren, Leute umzubringen. Denn Gary ist eigentlich Psychologieprofessor, der die Polizei in technischen Belangen berät und er hält sich mit diesem Job über Wasser, sich und seine beiden Katzen, weil der Job an der Uni einfach zu schlecht bezahlt ist, bis eines Tages ein Kollege ausfällt. Also du musst dir das wirklich vorstellen, er sitzt eigentlich immer in diesem getarnten Minivan, der irgendwo auf der Straße steht, wo drei Leute vor einem piependen Pult sitzen und nur Knopf im Ohr haben und Dinge beobachten, die da passieren. Ja. Dann fällt allerdings kurzfristig sein Kollege aus und er muss einspringen, um den Job nicht zu gefährden.
Gratuliere, Gary. Du wurdest gerade zum Auftragskiller befördert.
Wir verschieben das Treffen. Er ist noch gar nicht da.
Hitmen sagen ihre Treffen nicht ab, Gary.
Hitmen? Hitmen existieren nicht. Wollen wir jetzt Fantasieregeln aufstellen?
Wir sind hier für dich da. Wir greifen sofort ein, wenn irgendwas unrund läuft.
Was der Film uns nämlich weismachen will, dass es Auftragskiller überhaupt nicht gibt. Die sind nur alle von der Polizei gefaked, um Leute verhaften zu können, die ein Verbrechen planen.
Ja, selbstverständlich. So, wie genau läuft sowas bitte ab?
Also er hat ein Treffen mit potenziellen Auftraggebern, verkleidet und mit Fake-Biografie. Und in dem Moment, in dem der Auftraggeber den Auftrag erteilt, jemanden umzubringen, da schnappen die Handschellen. Das bedarf natürlich Überredungskünste, diplomatischem Geschick und Verkleidungsbereitschaft.
Ich war immer zu schüchtern, um Schultheater zu spielen, aber jetzt hatte ich meine Bühne gefunden. Und jede Festnahme war wie Standing Ovations.
Joe, treten wir diese Reise an, gibt es keine Umkehr. Nehme ich gleich diesen Umschlag an und gehe, liegt ihr Köpfchen morgen in einem Jutebeutel. Der Rest von ihr ist Schweinefutter in Appaloosas.
Chaotisch wird's jetzt allerdings und da kommt dann auch die Romance aus dem deutschen Titel ins Spiel, dass er sich in eine potenzielle Auftraggeberin verliebt und die mit der Polizei abgesteckten Regeln natürlich Amore wegen über den Haufen wirft.
Selbstverständlich, ja. Jetzt wissen wir, dass Richard Linklater gefühlt eigentlich in jede Richtung kann. Romantisch, lustig, melancholisch, auf Zeit. Kann der Mann aber auch Auftragskiller?
Er kann und wie. Also weil er das Genre der romantischen Komödie beziehungsweise der Schoolboy-Komödie mit dem Genre der Auftragskiller.
Killerei, sagt man.
Der Killerei, das ist ein festgeschriebenes Genre.
Ist ein Berufszweig.
Mischt, ja. Es ist wirklich sehr, sehr lustig. Vor allem wie Gary es genießt, sich immer wieder neue alter Egos auszudenken. Also immer neue Auftragskiller-Identitäten. Und in diesen neuen Biografien, in denen er all das vereint, was er selbst vielleicht gerne mal gewesen wäre und aber nicht ist und auch nicht kann, aufs Tablett bringt. Der hat wirklich absurde Kostüme, der trägt die absurdesten Frisuren, der malt sich Tattoos von oben bis unten auf die Haut. Der legt sich Dialekte an. Es ist wirklich eine große Schauspielkunst von, und jetzt sind wir wieder bei Top Gun, das ist irgendwie so ein bisschen die Rahmenhandlung, glaube ich. Nicht bei Tom Cruise, sondern bei Glenn Powell, der wirklich wie so ein Chamäleon ist. Also eben im letzten Top Gun an der Seite von Tom Cruise, das war der andere gut aussehende Pilot.
Ja.
Du guckst mich so ein bisschen fragend an.
Ja, ich musste
ihn
kurz hinsortieren erst.
Ja, das ist nämlich das Problem. Glenn Powell muss man erstmal irgendwo hinsortieren.
Ja.
Und nach diesem Film wirst du ihn nie wieder vergessen, weil er sich hier sowas von empfiehlt als Leading Man. Nicht nur einer romantischen Komödie, sondern auch einer Auftragskillerei. Der Film hat sowas Film-Noir-haftes mit ganz abstrusen Wendungen und abstruser wird's noch. Du kannst dir kann gleich die Kinnlade runterfallen.
So, wenn ich dir jetzt auch noch, schon mal
wenn
fest.
Ich dir jetzt auch noch sage, dass diese Geschichte auf einer wahren Begebenheit basiert, nämlich in einem Artikel über einen Hitman in Houston, der eben jahrzehntelang mit der Polizei zusammengearbeitet hat. Natürlich ist das fiktionalisiert und natürlich ist es auch noch mit ein paar irren Wendungen gespickt, die aber jede für sich einfach nur Spaß machen. Es ist wirklich Auftragskiller-Kino mit Humor und das ist selten und in dem Fall richtig großartig.
Und es ist ab Donnerstag im Kino bei uns eben unter dem Titel A Killer Romance. Ich werde reingehen. Wer das nicht tut, sagt Anna, ist selber schuld. So, haben wir das kaputt geredet und kommen zu einem weiteren Film, der auch jetzt ab Donnerstag im Kino ist. Ein Film, bei dem ich bei der Zusammenfassung dachte, Moment mal, das kennen wir doch alle noch einigermaßen gut. Eine Star-Dirigentin, die aus privaten Gründen ihre Karriere aufs Spiel setzt. Denn das klingt erstmal nach Tar mit Cate Blanchett, ist aber jetzt in diesem Fall hier kein Wort von Hannah Slug. Mit Maren Eggert in der Hauptrolle, du hast den Film gesehen und hast mit den beiden gesprochen. auch nämlich über die Verwechslungsgefahr zum Film Tar. Aber lass uns erstmal über den Film hier reden. Kein Wort. Das ist jetzt hoffentlich kein Stummfilm.
Nein, aber es ist ein Film, in dem es um das Unausgesprochene geht. Also die Unfähigkeit, miteinander zu kommunizieren und das in einer Mutter-Sohn-Beziehung. Sie ist ähnlich wie Cate Blanchett eben Dirigentin in München, also Maren Eggert in Kein Wort. Sie steht kurz vor einem wichtigen Konzert, Mahlers 5. Sinfonie. Und das
ist bizarr.
Das ist, ja, weil darum geht's in Tar ja eben auch. Ne? Da ist es in Zeit nur die Berliner Philharmoniker, beziehungsweise ein namenloses Orchester, und die haben in Deutschland.
Da hat doch irgendwer an irgendeiner Stelle vom Drehbuch des anderen erfahren.
Nein. Und das ist darüber
das ist rein zufällig. Es ist total, haben zwei Menschen ein Drehbuch geschrieben über eine Dirigentin, die Filme, beide Mahlers 5. Sinfonie inszenieren
die
wollen.
Die Filme sind ganz unterschiedlich. Darüber habe ich mit den beiden auch gesprochen, also mit Hannah Slack und Maren Eggert. Hier
ist gruselig.
Es ist wirklich, also es gibt einen Vorfall an der Schule ihres Sohnes, ne? Cate Blanchett in Tar hat eine Tochter.
Ja.
Hier, der Sohn heißt Lars, ist Teenager, der fällt aus dem Fenster und sie ist sich nicht sicher, ob es Absicht war, ob es ein Unfall war, ob er geschubst wurde. Er hat ein paar Schrammen, es ist glimpflich ausgegangen, eine Gehirnerschütterung, und sie merkt aber, dass er Aufmerksamkeit braucht.
Lass uns doch am Wochenende einen Ausflug machen. Wo möchtest du gerne hinfahren? Lass uns doch zum See fahren.
Ich mag den See nicht.
Du warst doch sonst immer gerne am See. Wo möchtest du denn hinfahren?
Lass uns nach Locmaria fahren.
Das geht nicht.
Ich will morgen nach Locmaria.
Das Konzert ist am nächsten Samstag. Außerdem ist es Winter.
Warum fragst du mich dann?
Ja, das ist nicht nur Pubertät, das ist mehr, da schwelt was zwischen den beiden. Und weil sie merkt, dass er recht hat, fahren sie nach Locmaria. Und das ist so eine raue Insel an der französischen Atlantikküste.
Das würde alles erstmal nach Urlaub klingen, wenn ich nicht völlig noch immer gefangen wäre in einer Verschwörungstheorie innerhalb der Autorenszene.
Ja, es ist kein Urlaub. Im Sommer wäre es Urlaub, weil sie waren da bisher auch immer nur im Sommer, aber nicht im Winter. Da ist es nämlich wirklich rau, kalt, windig, neblig, ungefähr alles und alles gleichzeitig. Aber die Natur ist natürlich als Kulisse der Hammer, weil es ein bisschen als Gegenpol zur Geschichte wirkt. Die Kamerafrau ist Claire Maton, die hat unter anderem schon Porträt einer jungen Frau in Flammen gemacht. Und es geht um diese Sprachlosigkeit zwischen den beiden, dieses raue Wetter, es gibt noch eine Sturmflut. Hier müssen wirklich alle aus ihrer Komfortzone raus und immer wieder kommt eben Mahlers 5. Und hier wurde der Film geschrieben auf die Musik und nicht andersrum.
Du wusstest davon. Es gab diese Fotos in der Zeitung. Die hast du auch gesehen. Du hast nichts gesagt. Nichts. Kein Wort.
Manchmal ist es besser, wenn man Sachen nicht ausspricht.
Für wen ist das besser?
Diese Unfähigkeit der Kommunikation bestimmt den Film. Maren Eggert als alleinerziehende Mutter, die am Balanceakt zwischen Kind und Karriere zu zerbrechen droht. Von ihr und Jona Levin Nikolai, der Lars spielt, ganz großartig gespielt. Wirklich so unaufdringlich mit vielen Gegensätzen.
Also kein Wort. Nicht Tar. Ist ab Donnerstag im Kino. Zum Glück etwas gesprächiger als die beiden im Film war jetzt dein Gespräch mit der Regisseurin Hannah Slack und eben Maren Eggert.
Hallo und herzlich willkommen zu Eine Stunde Film. Hannah Slack und Maren Eggert, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo, danke.
Zu eurem Film Kein Wort. Ich würde gern vor dem Film anfangen, als ihr das erste Mal den Trailer zu Tar gesehen habt. Was ist euch da durch den Kopf gegangen?
Die Geschichte ist ja komplizierter. Nämlich, wir haben von Tar gehört, als sie gerade angefangen haben zu drehen. Amerikaner haben ja ein anderes System als wir hier in Europa. Bei uns werden die Filme ja durch öffentliche Gelder finanziert. Das heißt, sobald ein Film, ein Projekt eine Förderung bekommt, wird die Geschichte öffentlich. Das heißt, unsere Geschichte war schon, also 5 Jahre lang öffentlich sozusagen, seitdem es die ersten Entwicklungsgelder gab. Von da haben wir zum ersten Mal gehört, als sie angefangen haben zu drehen, weil sie halten ja ihre Geschichten strengst geheim. Und das war tatsächlich 2 Monate, bevor wir angefangen haben zu drehen. Und das war sehr interessant, weil sie hatten ja sozusagen genau den gleichen Synopsis als wir. Eine erfolgreiche Dirigentin kommt in die Bredouille wegen privaten Angelegenheiten. Und da waren wir natürlich sehr neugierig, wie kann das sein? Aber gleichzeitig war es uns klar, dass diese 2 Filme ganz unterschiedlich werden. Aus vielen Gründen. Erstens, weil es geht ja um 2 ganz unterschiedliche Blicke. Der eine ist sozusagen der amerikanische Blick auf die europäische Kulturlandschaft und der andere ist unsere europäische Blick auf unsere europäische Kulturlandschaft und auch unsere Heritage sozusagen. Und das andere ist, dass es ein männlicher Blick ist auf eine Frauenfigur. Und in unserem Film ist wirklich die Geschichte von innen erzählt. Also es ist eine Geschichte über eine Künstlerin, die aber auch ein Familienmensch ist, erzählt von mir, die ich ja auch eine Künstlerin und ein Familienmensch bin, gespielt von Maren, die ja auch eine Künstlerin und auch ein Familienmensch ist, und gefilmt von Claire Maton, unsere Kamerafrau, die auch eine Künstlerin und auch ein Familienmensch ist. Also wir wussten, dass diese zwei Filme zwar eine gleiche Ausgangsgeschichte haben. Wie das dazu kommen könnte, ist natürlich interessant. Manchmal entsteht so ein Bedürfnis, gewisse Geschichten zu erzählen, und dann entstehen in verschiedenen Orten, auf verschiedenen Teilen der Welt, die gleichen Geschichten. Aber die beiden Filme sind tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich.
Aber Maren, als du Tar gesehen hast, warst du dann irgendwie besonders oder anders neugierig als sonst, weil du auch gerade so eine Figur gespielt hast?
Ja, natürlich. Ich fand das super spannend. Cate Blanchett hatte im Prinzip für mein Empfinden die gegenteiligen Aspekte einer Figur, einer Dirigentin beleuchtet als ich. Also das fand ich total aufregend. In die Szene am Anfang, wo sie das lange Interview gibt, war ich sehr erschlagen. Also sie kann schon richtig was, ne? Also das war echt brillant gespielt, und aber halt sehr viel Worte, und da war mir gleich klar, okay, das ist eine ganz andere Figur, die ich da sehe, und für mich war das so wie als ob man so zwei Hälften aneinander legt, also so genau, ich habe das als sehr gegenteilig, diese Figur empfunden, die sie da entworfen hat.
Anna, du hast eben von Bedürfnissen gesprochen, die Bedürfnisse, Geschichten zu erzählen. Was wäre denn euer Bedürfnis hier, die Geschichte von kein Wort erzählen zu wollen?
Ich glaube, das ist so, dass wenn man so eine große Geschichte erzählen will, oder auch in filmischen Form, ist es wie so ein Korb flechten oder ein Teppich. Es gibt immer so verschiedene Strähnen, die man so zusammenbaut, zusammenflechtet in verschiedene Muster, und es hängt immer davon ab, wer das beobachtet, das betrachtet, welche von diesen Strähnen mehr in den Vordergrund treten. Und das hängt natürlich auch davon ab, was für Erfahrungen man selbst als Zuschauerin, Zuschauer mit ins Kino bringt. Also ich glaube, die Themen, die mir wichtig waren in diesem Film, die da vorkommen, und es hängt aber immer davon, von der Lesung der Zuschauerin, Zuschauer ab, welche in den Vordergrund treten, sind einerseits die Konsequenzen von Gewalt. Das ist ein Thema, wo ich immer wieder zurückkehre. Mich interessiert Gewalt an sich überhaupt nicht. In meinen Filmen gibt es keine Szenen von Gewalt. Aber mich interessiert, was passiert, wenn zum Beispiel eine Gewalttat, das ist wie so einen Stein in einen Teich werfen, und da, wo der Stein reinfällt, entsteht so ein Prall. Aber was passiert zwei Tage später, wo diese Welle irgendwo am Ufer kommt? Was verursacht da dort, das dort? Und das war so, also ein von diesen Themen war, wie verarbeiten wir Gewalt in der Gesellschaft? Wo kann das noch nachträglich irgendwelche Wellen schlagen oder Schaden verursachen, die sozusagen unsichtbar sind? Und wie kann man das sichtbar machen? Oder wie kann man das verbalisieren? Das andere ist natürlich die Frage von Arbeit und Familie oder Vereinbarung von Karriere und Familie. Was mich immer wieder irritiert hat, war diese Narrative in der Öffentlichkeit, dass es unmöglich oder nicht ratsam ist, danach zu streben, eine Karriere aufzubauen und gleichzeitig auch danach zu streben, ein Familienleben aufzubauen, und das sowohl für Frauen als für Männer, aber mehr für Frauen, und sowohl für alle möglichen Berufe als auch für künstlerische Berufe, aber mehr für künstlerische Berufe. Und ich finde, dass es so ein bisschen Quatsch ist. Ich finde nämlich, dass es tatsächlich etwas ist, was sich sehr dringend ergänzen muss. Und ich glaube, dass es nicht wirklich einen Künstler oder Künstlerin geben kann, die tatsächlich wichtige und dringende Botschaften in seiner, ihrer Kunst verarbeiten kann, wenn sie oder er nicht irgendwie Care-Arbeit in ihrem, seinem Leben geleistet hat. Es ist ein Film über jemanden, über die Dirigentin Nina, die in ihrem privaten Leben an die gleiche Herausforderung stoßt, sozusagen, als in ihrem beruflichen Leben. Sie hat verlernt, zuzuhören. Und wo sie das Problem in ihrem privaten Leben vielleicht lösen kann, dann löst sie diesen Problem auch in ihrem beruflichen Leben.
Ich würde darauf gleich gerne nochmal zurückkommen, also dieses Vereinbarkeit Beruf-Familie, würde aber kurz noch beim Film bleiben. Du hast eben, Maren, gesagt, Cate Blanchett redet und du machst in kein Wort mehr oder weniger das Gegenteil, ihr schweigt alle. Wie war das für dich als Schauspielerin, da einzutauchen, dich auf die Figur einzulassen und dieses Schweigende auf die Leinwand zu bringen?
Ich persönlich genieße das immer sehr, wenn es ein Film schafft, viel über Bilder zu erzählen. Also ich zum Beispiel, wenn ich Drehbücher lese, freue ich mich natürlich auch über intelligente Dialoge, aber ich freue mich auch über Szenen, die sich über Bilder erschließen. Und ich finde, das ist Film auch zum größten Teil. Insofern hatte ich da keine Scheu und hatte eher Lust drauf, so stumme Bilder oder eben, für mich war das nicht stumm, weil ich irgendwie immer die Musik auch im Kopf hatte. Wir haben sehr viel mit der Musik gearbeitet, also ich, für mich, nur weil jetzt kein Wort geredet wurde, war das nicht so, dass es irgendwie sich leer angefühlt hat oder so, im Gegenteil. Und ich überlege auch eher zweimal, ob ich was sage oder nicht. Insofern ist mir das jetzt nicht so fremd. Und ich fand das aber in dieser Betonung im Film extrem reizvoll natürlich. Aber ich hatte auch einen Partner in meinem jungen Kollegen, der durchaus auch die Fähigkeit hat, da adäquat zu reagieren sozusagen, auch ohne Worte oder irgendwie Stimmungen aufzufassen. Und das war ja auch das, was wir uns vorgenommen hatten und was sozusagen die Aufgabe war, dass man Stimmungen, Gefühle in Musik, in Natur widerspiegelt, dass man versucht, Bilder dafür zu finden und es nicht, indem man es nicht sagt, sondern erfährt.
Wie habt ihr die Musik dann bei den Dreharbeiten am Set dann schon mit eingebracht?
Einer von den Strehen im Film ist ja die Idee, ich wollte Mahlers fünfte Symphonie für Film adaptieren. Es gibt ja Adaptionen von Büchern oder auch Gemälden. Und meine Idee war dieses Stück Musik, das heißt 70 Minuten Musik in eine Filmgeschichte zu übertragen. Also in 80, jetzt sind es 80 Minuten Film. Und wir haben tatsächlich der Film, die Geschichte ist so geschrieben und so konstruiert, dass es immer den dramaturgischen Faden Mahlers fünfte Symphonie folgt. Also die, sozusagen ist es umgekehrt wie normalerweise. Normalerweise ist Filmmusik zur Geschichte geschrieben. In diesem Fall wurde die Geschichte zur Musik geschrieben, um dieser Musik zu folgen. Und obwohl es nicht so oft tatsächlich die fünfte Symphonie zu hören ist im Film, haben wir immer wieder die Musik gehört, um zu wissen, wo wir sind im Film. Das heißt, ganz praktisch, dass wir manchmal mit so einem riesigen Ghetto-Blaster auf den Klippen unterwegs waren, um nicht nur für die Schauspielerinnen und Schauspieler, sondern auch für den Crew, um das Gefühl wiederzugeben, wo wir rhythmisch uns befinden. Weil im Mahlers fünften Symphonie gibt es sehr viele Brüche und so dramaturgische Umkehrungen. Und das wollten wir alles mit unserer Geschichte spiegeln. Und so haben wir tatsächlich die Musik immer mitgehabt. Und Maren, du wusstest ja auch immer, wo in der Symphonie wir sind, welche Szene entspricht welchen Teil der Musik?
Genau, also auf die Minute genau, ne? Also ganz genau hatte ich Abschnitte, so ich habe die auch am Beginn des Drehtages dann nochmal gehört oder auch währenddessen nochmal mir einfach die Kopfhörer aufgesetzt, um mich zu erinnern. Ah, da sind wir gerade, also so, ja, damit haben wir sehr viel gearbeitet, ja.
Hast du das schon mal gemacht für eine Rollenvorbereitung oder für eine Figur, dich so intensiv, egal ob jetzt Film oder Theater, mit Musik zu beschäftigen?
Also ich benutze, klingt jetzt so negativ, aber doch, ich benutze öfter mal Musik, um mich an bestimmte Stimmungen zu erinnern oder irgendwie mich sozusagen irgendwie auf etwas einzustimmen oder vielleicht manchmal auch mich abzulenken oder Gefühle in den Körper zu kriegen. Ich finde, dass Musik da unheimlich was machen kann, bei mir zumindest. Also insofern ja, aber nicht so konkret jetzt auf, also wirklich das eine, dass ich versuche, eine bestimmte Musik zu folgen, eine bestimmte Musik abzubilden.
Aber du singst auch großartig in manchen Theaterstücken, das habe ich auch schon mal gesehen.
Ja, ich versuche immer viel mit Musik zu machen, weil es mich einfach auch sehr glücklich macht. Ich bin glücklicher, wenn ich Produktionen mache, die mit Musik zu tun haben. Also ganz einfach, Ich merke dann so, wie ich auf dem Fahrrad sitze und lächle und nicht drum grummele und irgendwie, ich finde Musik, ich bin immer sehr dankbar, wenn ich mich mit Musik beschäftigen darf. Ich finde das sehr, sehr schön und bereichernd.
Ihr wart für mehrere Wochen auf dieser Insel. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es gibt mittlerweile ein Bewusstsein dafür, dass Kunst oder auch Filme machen eben nicht ganz so gut vereinbar ist, einfach mit der Familie. Wie ist das? Also wie seht ihr das? Ich habe jetzt auch schon tatsächlich mit ein paar Regisseurinnen drüber gesprochen. Nora Fingscheid zum Beispiel, die bei ihrem zweiten Film hochschwanger war, beziehungsweise dann das Kind hatte. Sie gesagt, das würde sie nie wieder tun. Das war irgendwie, sie hat überhaupt keine Erinnerung an die Zeit, weil sie so im hin und her gerissen war zwischen Kindstillen, Arbeiten etc. Und ich habe aber das Gefühl, es redet nie jemand so richtig drüber. Wie nehmt ihr das wahr oder wie versucht ihr das zu jonglieren?
Als erstes würde ich sagen, wir haben beide diesen Vorteil, dass wir nicht alleinerziehend sind. Wir haben beide Partner, die auch einen Teil von diesen Care-Arbeit immer wieder übernehmen. Andererseits, ja, natürlich muss man gewisse Kompromisse machen. Aber ich finde trotzdem, und das versuche ich immer zu betonen, dass es etwas Bereicherndes ist, auch für die Arbeit. Weil ich habe von nirgends so viel über das Leben gelernt, als von meinen Kindern. Und ich glaube, ohne diesen Wissen, den ich von meinen Kindern und davon, dass ich diese Care-Arbeit leisten darf und mit jemandem teilen darf, gelernt habe, ich glaube, ich bin darüber auch eine bessere Geschichteerzählerin geworden und eine bessere Filmemacherin geworden. Ich glaube, ja, es gibt Zeiten, wo es richtig hart ist, das zu jonglieren, aber gleichzeitig ist das wahnsinnig bereichernd. Also, wie siehst du das denn, Marin?
Also, ich könnte mal beschreiben, also man wächst dann natürlich auch rein. Also, ich habe meinen ersten Film nach meinem ersten Kind gemacht, da war mein größerer Sohn 7 Monate alt. Da würde ich zum Beispiel sagen, das würde ich nicht nochmal so machen. Ich war total überfordert, ich war total unter Druck. Es gab ganz viele Leute, die gesagt haben, ja, du musst aber auch sofort wieder arbeiten und irgendwie sonst bist du raus und du musst diesen Film jetzt machen. Ich habe den Film gern gemacht, es ist ein schöner Film geworden, aber ich war kolossal überfordert und ich einfach aber auch, weil ich auch nicht genau wusste, wie man sowas jetzt plant, nicht die ausreichende Unterstützung zu dem Zeitpunkt. Und es war ein Film in den Schweizer Bergen und es waren Situationen, wo ich gedacht habe, das war jetzt keine gute Idee. So. Aber ich habe es überstanden, er hat es auch überstanden. Es ist ein guter Film geworden. Ich sage nur, ich würde das wahrscheinlich zum Beispiel nicht nochmal so entscheiden. Man muss gut überlegen, welche Entscheidung man trifft irgendwie. Und mit der Zeit kann man auch absehen, okay, das ist leistbar, das nicht. Ich habe dann nochmal später auch nochmal einen Fehler gemacht, wo ich komplett Sommerferien zugebaut habe mit dem Dreh. Würde ich auch nicht nochmal so machen, wenn es sich vermeiden lässt. Also ich finde, manche Situationen gehen und es ist natürlich auch total schön, wenn man mal für 5-6 Wochen in einen Film abtauchen kann zwischendurch und wenn der Partner einem den Rücken frei hält dabei und dann wieder zurückkommen zu dürfen. So. Aber ich habe auch oft die Situation, dass ich beides parallel habe, wenn ich in Berlin arbeite und bei der Theaterarbeit sowieso, dass es einfach alles parallel läuft. Und da musste ich mich dran gewöhnen, dass ich nicht mehr den Raum habe, mich jetzt nur auf die Theaterarbeit zu konzentrieren, sondern dass ich immer auch noch 1000 andere Sachen im Kopf habe und im Herz habe. Und also es ist erstmal ungewohnt, es ist eine höhere Belastung, aber es nährt sich auch gegenseitig. Und ich finde, dass ich in der Arbeit effektiver geworden bin, dass ich weniger Kompromisse mache. Unterm Strich würde ich es als positiv beschreiben, aber ich glaube, dass ich auch, also dadurch, dass ich einen Partner habe, einfach auch privilegierter bin. Ich glaube, dass es für Frauen ohne, also Alleinerziehende oder sind ja auch nicht nur Frauen, manche auch Männer alleinerziehend, schwieriger ist auf jeden Fall.
Aber hast du das Gefühl, dass sich da was verändert? Also MAPA zum Beispiel, die hat mal in der zweiten Staffel eine 4-Tage-Woche und es waren am Anfang alle total skeptisch und haben es dann total gefeiert.
Also im Theater haben wir zum Beispiel, es war traditionell der Samstag einen Arbeitstag und vor ein paar Jahren haben wir gemeinschaftlich entschieden, dass dieser Samstag abgeschafft wird, also natürlich nicht für die Vorstellung abends, aber als normalen Probentag und das war eine total gute Entscheidung für die Familien. Und das war, hört sich jetzt so klein an, aber war ein Riesenschritt zu sagen, okay, Samstag ist halt einfach frei für die Familien, also oder für einfach Freizeit. So. Und ich finde auch nicht, dass immer Quantität so einen so weiterbringt. Also apropos 4-Tage-Woche, ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass man auch in einer Vier-Tage-Woche gut und auch künstlerisch arbeiten kann.
Und ich glaube, wenn man wirklich mehr umdenken würde, was ist von Kinderbetreuung am Set möglich? Auch weil oft beide Eltern in dieser Industrie arbeiten und dann kommt es dazu, dass sie dann, wenn sie für das gleiche Projekt angefragt werden, manchmal einfach einer oder der andere absagen muss, weil der andere die Kinder betreuen muss. Ich glaube, das würde sehr helfen, tatsächlich in der Postproduktion und am Set. In der Festivallandschaft haben wir das in den vergangenen Jahren tatsächlich gesehen. Es gibt ja diese Initiative Le Ballon Rouge oder Roter Ballon. Das gibt es jetzt bei dem großen Filmfestival, dass man tatsächlich auch als Festivalbesucher, Besucherin Kinderbetreuung beantragen kann.
Vielleicht muss man auch in Köpfen ein bisschen umdenken, weil ich ehrlich gesagt schon auch immer wieder erlebe, dass ich habe Kinder kein Argument ist, ne? Also in der Arbeitswelt. So. Also nicht bei allen, aber doch immer mal wieder. Und ich finde, das muss es aber werden. Also ich meine, das muss man auch mal sagen, ne? Dass irgendwie gut, also als ich noch keine Kinder hatte, konnte ich mir das auch nicht vorstellen, wie sich das genau gestaltet. Aber ich finde, das muss ein Grund sein dürfen, irgendwie auch Entscheidungen auch mal anders zu fällen, als jetzt nur für die Arbeit sozusagen.
Ja, wie aufs Stichwort lief mein Kind hier gerade vorbei.
Ah, schön.
Ganz herzlichen nett. Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Meine liebe Anna.
Mein lieber Tom.
Ein kleiner Rausschmeißer ganz am Ende der heutigen Folge. Viel Zeit haben wir eh nicht mehr. Das ist auch gar nicht so schlimm, weil es tut mir leid, aber beim allerbesten Willen, ich habe den Film nicht verstanden.
Ja, geht mir ein bisschen ähnlich.
Der neue Film von Yorgos Lanthimos. Was haben wir Anfang des Jahres noch gefeiert und uns gefreut über Poor Things, ein wirkliches Meisterwerk und sicherlich auch bis zum Ende dieses Jahres ein absolutes Highlight im Kinokalender. Aber das Ding jetzt, Kinds of Kindness, was jetzt diese Woche rauskommt von Yorgos Lanthimos. Es sind drei Filme oder man könnte auch sagen drei Kurzgeschichten, die aber auch nicht einen Film ergeben, weil die sind völlig losgelöst voneinander.
Die sind völlig losgelöst voneinander. Man kann die auch in unterschiedlicher Reihenfolge gucken. Es würde nichts daran ändern, ja. Was sie gemein haben, dass immer Emma Stone, Willem Dafoe und Jesse Plemons mitspielen. Der Rest des Casts auch. Allerdings immer in wechselnden Rollen, also komplett neue Biografien, neue Filme. Und es sind auch nicht wirklich Kurzfilme, es sind mittellange Filme. Das Ding ist nämlich knapp insgesamt 170 Minuten. Und nach 1,5 Filmen dachte ich, boah, scheiße, da kommt noch einer.
Richtig, ja.
Weil ich auch, also ich konnte so Jesse Plemons hat in Cannes dafür den Darstellerpreis bekommen. Es ist wirklich sein Film. Er spielt in allen drei Filmen die zentrale Figur. Aber diese Geschichten, die er uns da erzählt, die sind ziemlich abgefuckt.
Guten Tag, Robert. Steh da nicht rum. Setz dich. Hast du lang gewartet?
Nein, 15 Minuten oder so.
Hey, dein Haar sieht gut aus so. Nicht schneiden lassen. Lass es ein bisschen wachsen. Und du hast noch mehr abgenommen, glaube ich. Dünne Männer sind das bei weitem lächerlichste auf der Welt. Wir hatten das Thema doch schon. Du musst ein paar Pfund zulegen, das habe ich dir letztes Mal gesagt.
Aber das habe ich.
Das hast du ganz sicher nicht. Du bist sogar noch dünner. Wir müssen uns deinen wöchentlichen Ernährungsplan nochmal ansehen.
Das ist eine Szene aus dem ersten dieser drei Kurzfilme, wo Jesse Plemons als Angestellter zitiert wird zu seinem Boss, gespielt von Willem Dafoe. Es stellt sich raus, dieser Boss ist ein totaler Tyrann und fordert von seinen Mitarbeitern absolutes Gehorsam, in Klammern bis in den Tod. Im zweiten Film ist es dann so, dass Jesse Plemons ein Mann ist, dessen Frau bei einer Forschungsreise verloren gegangen ist auf See. Die kommt dann nach Monaten plötzlich wieder nach Hause und er glaubt nicht mehr, dass das seine Frau ist, obwohl sie haargenau so aussieht, aber er sieht etwas anderes.
Die Füße
anderes.
Sind ein bisschen anders.
Die Füße sind, genau, die Füße sind angeblich anders. Darum dreht sich dann alles. Und im dritten Teil spielt er den Kollegen einer wahnsinnigen Gefolgsfrau eines Sektenführers, den dann auch wieder Willem Dafoe spielt und Emma Stone so eine Art hörige Mitstreiterin in dieser Sekte und Jesse Plemons ihren Kollegen und die beiden suchen zusammen quasi nach dem neuen Erleuchteten oder Auserwählten, also einer Figur, einem Mann oder einer Frau, die dann der neue spirituelle Führer dieses Clans werden soll. Also krude zusammengeschustert irgendwie. Natürlich wie immer bei Yorgos Lanthimos nicht gänzlich uninteressant, aber es hat mich sehr angestrengt und als Hardcore-Fans geht ihr rein, wenn ihr fandet, dass The Lobster leichte, seichte Unterhaltung war, dann viel Spaß euch in Kinds of Kindness ab Donnerstag. Ansonsten hebt man sich vielleicht auf bis zum Stream und guckt es dann mal häppchenweise, wenn man gerade sonst gar nichts anderes mit seiner Zeit anzufangen weiß. Das wäre es dann für heute. Ich glaube, ja, da war genug für euch dabei.
Ja, ähnlich voll wird es nächste Woche. Da, oh, richtig. Da habe ich gesprochen mit Martina Hill zu Ich einfach unverbesserlich 4.
4, ja.
Ich habe gesprochen mit Edin Hasanovic zum Netflix-Film Spieleabend. Und wir beide hatten schon das große Vergnügen zu sprechen mit Robert Stadlober zu Führer und Verführer. Und das, finde ich, reicht dann auch für eine Stunde Film.
Wird Völlchen auch nächste Woche wieder. Wir arbeiten an der Expansion zu 2 Stunden Film. Noch haben wir es nicht ganz durchgedrückt bei Deutschlandfunk Nova. Vielleicht kriegen wir es irgendwann nochmal hin. Ihr gehabt euch bitte wohl. Passt schön auf euch auf. Werdet wahlweise nicht krank oder wieder gesund. Und guckt bitte auf gar keinen Fall irgendwas, was wir nicht auch gucken würden.
Hauptsache, es flimmert.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.